Haufen wirr durcheinanderliegender Holzscheite. Wenn ihr die anschaut, was habt ihr für ein Gefühl? Was könnte für ein Sinn dahinter liegen in diesem Haufen Holzscheite? Was soll das? Versucht einmal einfach bloß drauf zu schauen und zu beobachten, was euch kommt. Was soll dieser durcheinander gewürfelte Haufen Holzscheite? Wo liegt ein Sinn dahinter oder liegt überhaupt ein Sinn dahinter? Ich denke, ihr habt etwas gespürt. So wie es hier hingeschmissen ist, ohne dass wir was damit tun, hat es keinen Sinn. Sondern wir müssen erst suchen, was müssen wir mit dem Holz tun, damit etwas Sinnvolles daraus wird. Und ihr habt schon überlegt, was könnte man tun, ja? Man könnte ein Feuer machen, dann hätte es wenigstens Sinn. Dann verbrennt das Holz, aber es wird Licht. Da kommen wir heute Nachmittag noch drauf. Jemand hat auch schon an Gemeinschaft gedacht. Das kam aber auch Unordnung, lose durcheinander geworfen. Die Frage, ist das schon eine Gemeinschaft? Ich kann bei dem Holz etwas machen. Ich kann ein paar Scheite herausziehen. Das merkt man gar nicht. Die gehen überhaupt nicht ab. Es kann sich jemand selber herausziehen. Es geht den anderen gar nicht ab. Ja, wenn Menschen so einfach zusammengewürfelt sind, so ein loser Haufen, dann kann der eine wieder gehen. Fällt den anderen nicht viel auf. Oder er kann weggeholt werden, weggezogen werden. Spielt keine Rolle. Das ist noch keine Gemeinschaft, sondern das ist ein Kreis, kann man auch noch nicht sagen. Es ist ein Haufen Leute. Ohne Ordnung, ohne Leitung, ohne Verbindlichkeit. Wenn Leute so zusammen sind, ohne Verbindlichkeit, dann, ihr habt gesagt, darin liegt noch nicht viel Sinn. Dann hat das noch keinen Sinn. So, wenn Menschen zusammen sind, dann kommt man mal, dann bleibt man mal weg. Dann bleibt man vielleicht ganz weg. Keiner weiß eigentlich warum. Nach ein paar Monaten fällt einem auf, ach so, der war auch schon lange nicht mehr da. Bitte immer die Rückfrage, wie ist das in unseren Kreisen? Oder dann gibt mir mal ein Abend etwas. Da bin ich natürlich da. Und der Abend hat mir gar nichts gegeben. Gehe ich wieder weg. Dem anderen hat er auch nichts gegeben. Bleibe ich wieder weg. Das ist diese Unverbindlichkeit. Oder miteinander etwas Sinnvolles tun, so unmöglich. Wieder die Frage, wie schaut es in unseren Gemeinschaften, in unseren Gebetskreisen aus? Ist das nicht auch oft die Situation unserer Großpfarreien? Anonymität. Leute zusammen, die eigentlich kaum Beziehung untereinander haben. Der eine kommt, der andere geht. Ich habe gestern gelesen eine Statistik, 1993 sind 200.000 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Es ist keine Verbindlichkeit da. Vielleicht hat es so ausgeschaut. Wenn wir uns Gedanken machen über Jüngerschaft und Gemeinschaft, dann, so wie ihr gesagt habt, müssten wir aus dem wirklich erst etwas Sinnvolleres machen. Wo Gebetskreise so ausschauen, kommt man nicht weiter. Es stagniert. Es muss etwas Sinnvolleres geschehen. Man kann aus den Hölzern etwas Wirkliches bauen, etwas, was Sinn hat, vielleicht auch etwas, was Gemeinschaft symbolisiert, was möchte sich jemand versuchen, aus diesem wirr zusammengewürfelten Haufen einen Sinn zu bauen. Irgendeine Figur, die nach eurem Empfinden etwas mit wirklicher Gemeinschaft zu tun hat. Lasst euch Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Für mich ist Unordnung das Fürchterlichste, was es gibt. Ich schnaufe schon ein bisschen auf. Es ist ein Stück Ordnung reingekommen. Zumindest hat jedes Scheit irgendwo einen Platz gefunden. So verschieden wie die Scheite sind. Welche Figur soll es darstellen? Ein Haus, wo die Holzscheite eingebaut sind.
Man kann aber auch dazu bauen, damit das Haus größer ist.
Jeder hat ein Stück Aufgabe übernommen. Es ist Sinn hineingekommen. Ja? Wir suchen so ein bisschen nach dem Sinn. Gut. Bei einem Haus, wo die einzelnen Steine zusammenhängen, ja, und wo jeder Stein wichtig ist. Wer möchte noch eine andere Figur bauen? Es gibt ganze Menge.
Also die Mitte soll Jesus sein im Kreis und das sind die einzelnen Mitglieder, die wir mit Jesus verbunden sind und nach außen in die Welt rausgehen sollen.
Damit sind wir schon an einem ganz großen Gedanken angekommen. Ja? Eine Gemeinschaft. Der Kreis ist ja Symbol für Gemeinschaft und die Mitte der Gemeinschaft, Jesus. Es gibt Gemeinschaften, ja, die schauen so aus. Ihr merkt, was da abgeht. Eine ganze Reihe von Gemeinschaften, was man so in der Welt Gemeinschaft nennt, die sagen, wir sind halt zusammen und wir fühlen uns wohl und es gefällt uns und wir sind uns sympathisch. Einmal macht der was, einmal macht der was. Ja? Und man meint, das ist schon eine ganz tolle Gemeinschaft. Aber ihr spürt vielleicht den Unterschied. In dem Moment, wo jemand die Mitte rausnimmt, da könnte man aufschreien. Eine Mitte, die leer ist, das hält man nicht aus. Mitte muss gefüllt werden. Ja, ich habe es euch nur noch mal weggebaut, dass ihr den Unterschied seht. Wenn Mitte nicht gefüllt ist, dann macht sich der Mensch auf die Suche nach der Mitte. Und er findet sie heute draußen in der Welt, findet er sie so schlecht und so mühsam. Und wenn die Mitte draußen ist, ihr seht, dann liegen die Holzscheite zwar etwas in einer sinnvollen Ordnung, aber im Grunde sind sie noch nicht verbunden. Jedes Holzscheit liegt einzeln. Das heißt, da, wo eine Gemeinschaft keine Mitte hat, da ist es so unverbindlich wie zuvor. Wenn ich einzeln liege, mit niemandem verbunden, nicht untereinander, nicht mit der Mitte, kann ich mich mühelos wieder rausziehen. Immer dann, wenn es mir nicht passt oder wenn es vielleicht Opfer fordert oder aus welchem Grund auch immer. Eine Gemeinschaft ohne Mitte wird sterben. Das gibt's auch. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich möchte euch das Bild zuerst so zeigen. Der Mensch in der Mitte des Kreises, der Mensch auf einer Drehscheibe. Die Überlegung war, und manchmal stellt sich einer in die Mitte. Ich lege mal diesen Menschen auf der Mitte dieser Scheibe, wirklich in die Mitte. Was ist das für ein Mensch, der das macht? Und er bildet sich ein, dass er sich dreht hier. Dass sich alles um ihn drehen muss, ja? Immer einsam, ja. Einer, der sich ständig in den Mittelpunkt stellt, der ist sehr einsam. Vielleicht muss man noch überlegen, wie sieht eine Gemeinschaft aus und was passiert mit einer Gemeinschaft, wenn es so ist? Wenn einer sich in die Mitte stellt und wenn sich alles um den einen drehen muss. Es gibt beides, zumindest ist er in der Mitte. Zumindest ließ er sich dahin befördern. Darum gehen ja so viele. Genau. Das heißt doch, wenn ein Mensch sich in die Mitte stellt, dann macht er die Gemeinschaft kaputt. Die Frage, wieder mal so ein Blick auf unsere Gebetskreise. Wenn der Leiter in die Mitte befördert wird, und wenn alles auf den Leiter fixiert ist, dann endet es damit. Oder wenn es heißt, der macht schon, und da ist er so gut, der macht es schon. Ja, dann brauchen wir anderen gar nicht so viel tun, und dann bin ich wieder nicht so wichtig. Und er macht es, und er macht es, und er macht es. Und die Gemeinschaft bricht auseinander, der Kreis stagniert. Und er wird, der Leiter, zur Zielscheibe auch der Kritik. Ich persönlich meine, ich sage jetzt etwas sehr Ketzerisches, obwohl die Erneuerung das absolut nicht will, ist sie in der Gefahr, dass es so passiert. Besonders bei Leuten, die große Gaben vom Herrn haben und die etwas sehr gut können. Da beginnt es, dass der in die Mitte befördert wird und dann beginnt so ein bisschen der Starrkult. Und dann beginnt es so, wie Wellen geht es meines Erachtens über Deutschland hinweg. Die eine Welle, ich möchte jetzt nicht konkret werden, heißt so, wird durch sämtliche Diözesen und Regionen und Gebetsgruppen durchgeschleust, weil die so prima ist. Dann ist sie weg. Und ich frage mich manchmal, ja, was ist denn los? Dann kommt die nächste Welle und wieder die nächste Welle. Was? Der hat bei euch noch nicht gesprochen? Das gibt's doch gar nicht, wie ihr hinten dran seid. Und so geht es durch Deutschland. Ihr könnt mich ja nach an die Wand stellen. So scheint mir das. Und ich weiß nicht, manchmal geht es mir so, wenn wir überlegen, wer könnte denn etwas übernehmen und wer könnte ein ganz wichtiges Referat übernehmen, dass ich mir immer denke, wir haben so viele Stars, bitte lasst die weg, nicht weil sie nicht gut sind. Und sucht euch einen, den niemand kennt. Und einen, den niemand kennt und der dadurch die Freiheit hat, total nach dem Herzen Gottes zu reden. Aber ich bitte euch darum, wie es meines Erachtens auch schon passiert ist, buxiert den dann nicht wieder in die Mitte, sondern in dem Moment, wo ein Mensch in der Mitte steht und auf den sich die Dinge fixieren, geht es schief. Es gibt wirklich nur eine einzige Mitte für die Gemeinschaft der Jünger Jesu, wie sie vorhin gebaut worden ist. Das ist Jesus. Und ich möchte lieber, das Kreuz ist schon Symbol für Jesus, ich möchte lieber noch dieses Bild da drauflegen. Und jetzt ist es nur noch wichtig, dass jedes Scheit sich an dieser Mitte festmacht. So fest es nur geht. Christus ist der Einzige, der diesen Platz in der Mitte unbeschadet aushält und ausfüllt. Und wenn sich um ihn alles dreht, dann kann in der Gemeinschaft sehr viel geschehen. Denn er, um den sich alles dreht, ist die Liebe. Und wenn ihr euch diese Gemeinschaft mal anschaut jetzt, das sind grundverschiedene Holzscheite. Alle haben sie ihren Platz. Alle haben sie sich festgemacht an dieser Mitte, die der Herr ist. Jetzt kann ich nicht mehr so einfach gehen und mich rausziehen. Wer sich in einer Gemeinschaft an Christus festgemacht hat, kann nicht mehr so einfach aus dieser Gemeinschaft rausgehen. Das geht nicht. Er reißt sich von der Mitte los. Und er wird ein einzelnes Holzscheit. Ihr habt vorher mal gesagt, man müsste den Holzstoß anzünden. Stellt euch vor, die Holzscheite würden brennen. Ein einzelnes Holzscheit ist das Feuer sehr schnell aus. Und ein einzelnes Holzscheit, wenn es meint, ich mache dann schon weiter mit dem Blick auf Jesus. In unserer heutigen Welt, in unserer verwirrten Welt, stolpert und fliegt der Einzelne irgendwo herum. Und ehe er sich versehen hat, hat er plötzlich eine andere Mitte. Es hat ihn rausgeschmissen. Wer sich an Christus festmacht, kann nicht mehr so einfach gehen. Und damit bekommt die Gemeinschaft ihre Verbindlichkeit. Nur wenn alle ausgerichtet sind auf ihn, wird die Gemeinschaft verbindlich. und wird die Gemeinschaft wirklich zu einer Gemeinschaft der Jünger Jesu. Denn jeder, der an dieser Mitte festgemacht ist, der wird beginnen, Jesu Gedanken zu denken, Jesu Worte zu sprechen, Jesu Taten zu tun, ihm zur Verfügung zu sein. Das ist Jüngerschaft. Und das ist, baut mein Haus wieder auf. Mit dem Blick auf den Herrn. So, wenn es in einem Gebetskreis, in einer Gemeinschaft ist, ist Leben da. Wird nie Stagnation passieren. Es sei denn, man macht das wieder kaputt. Diese Gemeinschaft, wo Christus in der Mitte ist und die ausstrahlt nach außen, die ihn ausstrahlt, das ist Evangelisation. Gemeinschaft der Jünger Jesu, die Christus ausstrahlt in die Welt. Die Strahlkraft bekommt. Dieser Gemeinschaft ist etwas Wunderbares verheißen. Ich möchte diese Verheißung lesen, Offenbarung Kapitel 21. Wer will, kann es später mal nachlesen. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Wer heute nach Erneuerung ruft, und wer weiß, was für Wege und Konzepte und Pastoralpläne sich ausdenkt, wenn er nicht so beginnt, wird die Gemeinschaft der Kirche nicht erneuert. Ein Ruf an die vielen Gruppen in der charismatischen Erneuerung, so zu sein. Dann wird Kirche erneuert. Und dann wird jeder Einzelne, der sich hier dranhängt, erneuert. Dann geschieht Evangelisation. Vielleicht hört sich das so glatt an. Und das Bild ist ja auch einfach genug. Aber da könnte einer hergehen, und das hört man ständig in der Welt. Was soll das für eine Gemeinschaft sein? Ihr schaut immer nur auf den Herrn? Schaut doch endlich mal aufeinander, was der andere braucht. Was der andere meint, was er wohl möchte. Was ich tun soll. Das hört sich doch gut an. Aber was passiert? Da drin liegt ein ganz großer Verlust. Was ist verloren alles? Vielleicht spürt ihr, wie problematisch das ist in unserer heutigen Welt. Was ist richtig? Aber ihr habt auch genau gespürt, ein Kreis ist kaputt. Eine Gemeinschaft ist kaputt in dem Moment, wo ich mich so sehr auf den anderen fixiere und frage, was er will und was er denkt und was er möchte. Wenn das ein Leiter tut in einer Gemeinschaft, dann ist der Kreis eigentlich ohne Leitung. Wenn er immer nur schaut, wie er es dem anderen recht macht. Der Blick auf den Herrn und auf die Mitte und dass man sich an der Mitte festmacht, ist verloren. Aber ich muss doch sozial sein und ich muss doch auf den anderen schauen, was er braucht und was er möchte. Es kann doch nicht nur eine Gemeinschaft sein von lauter Egoisten, die, um ihre Seele zu retten, sich alle an den Herrn festmachen. Das ist nicht die Gemeinschaft der Jünger Jesu. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Ob ich schaue, was ist dem anderen recht und was meint er, ohne zu fragen, was möchte der Herr. Und wie viele in unserer heutigen Welt, die versuchen zu helfen und diese Welt zu erneuern, fragen wirklich, was braucht denn der andere? Und es ist gut, dass sie so fragen, aber sie haben bei der Frage etwas vergessen. Die Frage, Herr, was braucht der andere? Oder die Frage, Herr, wie willst du dem anderen durch mich helfen? Er spürt den Unterschied. In dem Moment, wo ich nur frage, was brauchst du denn, und versuche zu helfen, bleib ich dem anderen im Letzten alles schuldig. Und ich sage das jetzt stark, was ich sage, und werde schuldig, weil ich nicht zum anderen komme mit dem, was der Herr meint. Und ich verliere meine Strahlkraft. Ich verliere das Licht für den anderen. Sind wir vorsichtig? Wir machen Gemeinschaft der Jünger Jesu kaputt, wenn wir nur fragen, was will der andere. Wir bauen Gemeinschaft der Jünger Jesu auf, wenn wir fragen, Herr, was braucht der andere? Wenn ich nur von mir her zum anderen komme, ist meine Kraft sehr schnell erschöpft, sind meine Pläne sehr schnell am Ende. Ich möchte es nur als Anfrage machen, auch an unsere Kirche. Bischöfe sagen schon, wir haben so viele gute Pastoralpläne und es schaut aus, als wäre alles erfolglos. Meine Frage ist, ob es nicht daran liegt, ob ich wirklich frage, Herr, was braucht der andere? Gemeinschaft der Jünger Jesu ist in unserer heutigen Welt gar nicht so. Wir müssen gegen das Denken der Welt stehen. Und ich möchte euch noch einmal etwas zeigen. Vielleicht sage ich es jetzt wieder zu hart, aber Ich höre zurzeit in der Erneuerung so oft, wenn man Gemeinschaft aufbauen will, da steht am Anfang, das sage ich noch dazu, das Wichtigste dabei ist die gute Freundschaft. Und ich lege das Schein so hin. Wir sollten auf die Lehre des geistlichen Lebens hören. Klar steht am Anfang die Freundschaft. Und ich hoffe, sie bleibt jahrzehntelang. Aber wenn am Anfang die Freundschaft steht, muss trotz der Freundschaft die totale Ausrichtung auf den Herrn kommen. Und da geht es eines Tages nicht mehr um Sympathie. Und den mag ich und den mag ich wahrscheinlich eines Tages nicht mehr so. Sind wir doch ehrlich, je näher wir uns kennen, desto mehr lernen wir auch unsere Fehler kennen. Und dann ist mir der andere schon nicht mehr ganz so sympathisch und ich ziehe mich ein Stück zurück von ihm. Ja, und wenn ich noch mehr Fehler kennenlerne, zieht sich der Nächste ein Stück vom anderen zurück. Wenn eine Gemeinschaft nur, ich sage nur, auf gegenseitiger Freundschaft aufgebaut ist, das klingt so gut, ist die Gemeinschaft zum Sterben verurteilt. Es gibt nichts Empfindlicheres in einer Gemeinschaft, als wenn sie nur auf Freundschaft aufgebaut ist. Weil man den Blick auf die Mitte sehr schnell verliert. Weil ein schönes Gefühl füreinander noch lange nicht genug ist. Echte Freundschaft hält sowieso nur mit dem Blick auf die Mitte. Wenn unsere Gemeinschaften, die begonnen haben, weil sie hören, das Wichtigste ist die Freundschaft und dann beginnt eine Lebensgemeinschaft. Wenn unsere Gemeinschaften nicht weiter wachsen, geführt von den Lehren des geistlichen Lebens, werden sie kaputt gehen. Eines Tages ist neben der Freundschaft, die da sein kann, ist das Wichtigste, was will der Herr von uns? Ist das Wichtigste die gemeinsame Aufgabe, die gemeinsame Blickrichtung, der gemeinsame Weg, das gemeinsame Ziel, das gemeinsame Stehen innerhalb unserer Kirche? Und das hält, auch wenn mir der eine heute mal nicht so sympathisch ist. Oder vielleicht gar nicht mehr so sympathisch. Das spielt doch dann überhaupt keine Rolle mehr. Dann beginnt erst echte Freundschaft. Auf einer ganz anderen Ebene. Dann beginnt erst echte, tragfähige Gemeinschaft der Jünger Jesu. Vorher nicht. Vorher werdet ihr ständig damit zu tun haben, dass ihr die Gemeinschaft kittet und klebt und zusammenbaut, wo wieder mal keine Sympathie zwischen zwei Leuten ist. Ihr werdet vorher nur mit der Gemeinschaft zu tun haben, dass sie ja zusammenhält, wenn Gemeinschaft nicht noch einen anderen Boden hat als rein menschliche Freundschaft. Dann beginne ich zu machen. Machen wir mal das? Nee, machen wir das. Man glaubt gar nicht, gell, ich bin immer mit dabei, wenn ich was rüge. Man glaubt gar nicht, wie sich die Dinge bei uns einschleichen. Und ich suche manchmal krampfhaft nach anderen Worten. Und ich finde sie nicht im Wortschatz der Erneuerung. Um 9 Uhr machen wir Lobpreis. Wir machen eine Lebensgemeinschaft. Wir machen Evangelisation. Wir machen heute Abend Gebetskreis. Und am Sonntag machen wir einen Segnungsgottesdienst. Und ich bin krampfhaft auf der Suche. Und ich frage mich, was ist da los? Ich weiß euch keine Lösung. Aber es sollte uns auffallen. Aber das sind wir halt. Dass es uns halt immer wieder passiert. Die ungeteilte Ausrichtung unseres ganzen Lebens und einer Gemeinschaft auf den Herrn, das ist ein Lebensweg. Und wenn ihr einmal euch da hinein betet und der Herr euch zeigt, wie oft am Tag wir diese Ausrichtung verlieren und ununterbrochen uns wieder korrigieren müssen. Das ist Umkehr. Das ist Buße, wenn wir die Ausrichtung auf den Herrn verlieren und die Gemeinschaft damit zu zittern beginnt. Ich möchte es nur anfragen, ob wir vielleicht ein Stückchen Ausrichtung auf den Herrn in dem Moment verlieren, wo wir sagen, jetzt machen wir einen Lobpreis und jetzt machen wir einen Segnungsgottesdienst und jetzt machen wir eine Lebensgemeinschaft. Wir sollten uns einfach mal anfragen lassen. Aber wir sollten gleichzeitig wissen, in aller Demut wissen, die ungeteilte Ausrichtung auf den Herrn, dazu werden wir ein Leben. Wir haben uns ausgehend von den Eremitinnen ein sehr anspruchsvolles Thema für unser großes Treffen im Frühjahr vorgenommen. Das ist die ungeteilte Ausrichtung auf den Herrn bis in den Tod. Das ist das Ziel. Und darauf sind wir unterwegs und darauf sind unsere Gemeinschaften unterwegs. Und je mehr das durchbricht, desto mehr werden die Gemeinschaften stehen. Und in den kommenden Jahren braucht der Herr Gemeinschaften, die stehen, die sich nicht mehr abgeben, ständig mit Flicken und Bauen von Gemeinschaft, sondern die stehen in der totalen Ausrichtung auf ihn.
Fundament für ein Feuer. Weil wenn man jetzt zum Beispiel die Scheite auf die Mitte hin zur Spitze ausrichten würde, dann fällt mir einfach immer wieder der Satz ein, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und ich wünschte nicht so sehr, als dass es brenne. Und wenn er das Feuer ist, er selbst, dann kann überhaupt nichts brennen, wenn es nicht aufgeht.
Genau. Ja, oder hier rüber geht.
Also so die Zielsetzungen zum Beispiel von einer Gemeinschaft fällt mir da einfach ein. Also wenn die Zielsetzung nicht diese Basis ist, dann kann es einfach nicht brennen.
Geht nicht. Und erst recht nicht das Feuer nach außen tragen. Mich stört noch hier der Rausgeschmissene aus der Mitte. Sagen wir mal, es ist der Leiter. Wohin? Mit ihm. Von wegen. wenn er schon in der Mitte sein muss, dann gehört er ans Kreuz. Ich denke, wer leidet, spürt, was das bedeutet. Und ja, ich sage vielleicht sehr hohe Ansprüche, hinter denen wir alle zurückbleiben. Wer Leiter ist in einer Gemeinschaft, der muss eins werden mit dem Herrn in der Mitte. Dann kann er leiden. Dann wird er leiden, nicht was will der, sondern er wird aus der Einheit mit dem Herrn leiten und diese Einheit mit dem Herrn wird ausstrahlen auf alle. Ja, ihr merkt, jeder ist eins mit dem Herrn, fest dran gemacht. Aber wenn der Leiter nicht in einer totalen Einheit mit dem Herrn ist, dann wird es nicht gehen. Aber wenn ihr in dieser totalen Einheit mit dem Herrn steht, diese Gemeinschaft kann der Herr brauchen. Und diese Gemeinschaft wird die Aufgabe der kommenden Jahre bewältigen. Weil sie nicht Macht, sondern der Herr in ihrer Mitte wirken darf. Bitte könnt ihr noch. Ich möchte euch gerne den Grundgedanken dieses Bildes zeigen. Das ist mir mal so aufgegangen am Meditationsbild des heiligen Nikolaus von der Flö. Ganze Bild erklären. Aber das, was wir gerade gesprochen haben, Christus, die Mitte. Übrigens ist dieses Meditationsbild ein Zeugnis der abendländischen Mystik. Ekkehard Tauler Seuse. Und Nikolaus von der Flüe hat gesagt, es ist sein Lebensbuch. In der Mitte der dreifaltige Gott. Die drei Kreise versinnbilden das. Und dieser dreifaltige Gott erscheint uns und kommt uns nahe in Jesus Christus. Und Gott in Christus wirkt Heil und Rettung der verlorenen Welt, in dem Strahlenkranz geschildert, die wichtigsten Heilstaten des dreifaltigen Gottes, der in undurchdringlichem Licht in der Mitte wohnt. So undurchdringlich, dass ein Kreis in Schwarz gezeichnet ist. Gott, der Dunkel und Licht in einem ist und auch oft so erfahren wird. Und wenn wir die einzelnen Stationen anschauen, dann ist ein Strahl die Verkündigung, dass Gott in diese Welt hineingeboren ist. Werden soll. Gott, der kein mitleidiger Gott ist, aber ein Mitleidender und hineinkommt in unsere verlorene Welt. Und bei all dem, was Gott tut, der Blick auf Gott und zugleich dann der Blick auf den Menschen, wenn wir von Gott her fragen, Herr, was soll ich ihm tun? Hier liegen zwei Krücken. Immer ist bei einer Heilstat Gottes in dem Kreis mit eingeschlossen ein Werk der Barmherzigkeit. Die zwei Krücken, die Kranken besuchen. Denn Gott kommt in eine kranke Welt. Gott wird hineingeboren in seinem Sohn, in Elend, in Armut. Er hatte keinen Ort und ist gekommen, um uns eine Wohnung zu bereiten. Und Herr, was soll ich den Menschen tun, die Fremden beherbergen? Der Pilgerstab liegt da unten als Zeichen dafür. Und die ganze Predigt Jesu ist zusammengefasst in diesem Bild, die Predigt an alle Menschen, stellvertretend für alle Menschen Adam. Und seine Predigt heißt Umkehr zu Gott und Umkehr zu den Menschen. Denn danach werden wir gerichtet, was wir dem geringsten der Brüder getan haben. Wieder, Herr, was willst du, was ich den Menschen tue? Brot, Wasser, die Hungrigen speisen, denn das ist er. Jesus lässt sich gefangen nehmen. Bis zum Letzten wird die unendliche Liebe Gottes deutlich. Er lässt sich gefangen nehmen, um uns aus der Gefangenschaft zu befreien. Herr, und was willst du, dass ich den Menschen tue? Hier abgebildet mit einer geöffneten Fessel, dass ich die Gefangenen löse, dass ich mich um die Gefangenen kümmere. Um die Gefangenen nicht nur in Gefängnissen, sondern um die, die in Elend, in Sünde, in Gottes Ferne gefangen sind. Das ist die letzte Selbstentäußerung Jesu. Seine Liebe geht wirklich bis zum Äußersten, entblößt, total nackt. Und was er am Kreuz noch tut, er lebt. Er gibt sich hin und lebt und liebt und lebt. Und weil er sich so entblößt hat, können wir überkleidet werden mit ihm. Und Herr, was willst du, dass ich den Menschen tue? Die Nackten bekleiden, hier unten angedeutet. Sein Heilswirken setzt sich fort in der Eucharistie. Denkmal der unendlichen Liebe Gottes. Sie stiftet Gemeinschaft, die über jede Sympathie hinausgeht. Sie stiftet Gemeinschaft, die über den Tod hinausgeht. Gemeinschaft der Heiligen. Weil der Herr für uns in den Tod gegangen ist. Herr, und was willst du, dass ich den Menschen tue? Dass ich verbunden bin mit den vielen, die schon aus dem Leben gegangen sind, vielleicht mit den vielen Geschundenen, Gequälten, Gefolterten, die Toten begraben, das letzte Werk. der Barmherzigkeit. Nochmal in der Gesamtübersicht. Eine Gemeinschaft, die den Blickpunkt auf den Herrn hat, auf den dreifaltigen Gott, die den Blickpunkt hat auf all das, was Gott in seinem Sohn für uns getan hat, die wird hinausgehen und den Menschen wirklich helfen. Herr, was willst du, dass ich tue? Und dann wird all ihr Tun vom Herrn ausgehen zu den Menschen und wieder zum Herrn zurückkehren. Aber ihr Tun ist nicht Machen, sondern ihr Tun ist das Wirken des Herrn. Und wenn wir noch einmal schauen auf diesen inneren Strahlenkranz, da gehen drei Strahlen vom Herrn aus, von seinen Augen, von seinem Ohr, von seinem Mund. Er hat ein Auge für die Not der Menschen. Er hört den Notschrei der Menschen. Und er spricht sein Wort in diese verlorene Welt. Und es gehen drei Strahlen zurück von einem Heilsgeheimnis aus. Die Geburt, die Gefangennahme und die Eucharistie, wo sich Gott besonders den Menschen ausgeliefert hat, wo seine Liebe sich preisgegeben hat. Und wenn wir genau hinschauen, dann geht bei der Gefangennahme, von der Gefangennahme Jesu der Strahl, der zur Mitte geht, auf die Krone des Herrn. So sieht das aus, wenn Christus in der Mitte sein kann, wenn Christus herrscht als König. Er beginnt, die Fesseln zu lösen in seiner Liebe. Das ist unser König. Das für mich wichtigste Gebet, damit Gemeinschaft entsteht, stammt von dem Einsiedler, Klaus von der Flö. Ich möchte es mit euch beten. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Nimm mein Leben, nimm es ganz, 550.
Mein Leben, nimm es ganz, gib mein größtes Eigentum, denn du hast mich erkauft mit deinem Blut. Yeah.
Kinder, dürft eine Bitte an euch, dass wir uns Zeit nehmen für eine halbe Stunde totale Stille. Und dass ihr auch diese Stille einander lasst. Wir haben auch ein Wort dafür vom Herrn bekommen.
Wenn ihr Stille würdet, so könntet ihr hören. Wenn ihr eure Augen schließet, so könntet ihr sehen, das Heil, das der Herr für euch bereitet hat.